zusammen, hier ist Treffpunkt Grün. Das ist der Podcast-Kanal des Dieburger Ortsverbandes von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Rudolf Bauer. Ich betreue diesen Kanal eigentlich erst seit Beginn dieser Legislaturperiode. Vorher gab es ihn nämlich noch nicht. Wir hatten schon in der Vergangenheit, vor ungefähr 4 Jahren, mal zu dem Thema, das uns heute beschäftigen wird, ein Gespräch mit der Leiterin der Kläranlage Lang, Frau Frey. Da ging es um das Thema der erweiterten Abwasserreinigung. Zu dem Thema konnte sie damals sehr gut was erzählen, weil an der Kläranlage Lang über Jahre hinweg Forschungsarbeiten der Technischen Hochschule in Darmstadt gelaufen sind. Es geht dabei um die erweiterte Reinigung des Abwassers, um auch Spurenstoffe wie zum Beispiel Medikamente zu beseitigen. Und obwohl die Kläranlage Langen das gesamte gereinigte Abwasser in ein kritisches Grundwassernutzungsgebiet des Hessischen Rieds einleitet, das ja eine wichtige Ressource für das Rhein-Main-Gebiet ist, wartete sie seit einigen Jahren auf die Förderung durch die hessische Landesregierung für die feste Installation und Inbetriebnahme einer solchen Anlage. Inzwischen hat Frau Frey, ich glaube es war so Anfang April diesen Jahres, sie hat bestätigt, dass es jetzt doch einen Förderbescheid gibt, sodass also die Planung für so eine Anlage nun beginnen kann. In Bayern, so scheint es, gehen diese Prozesse etwas schneller vonstatten. In diesem konkreten Fall geht es um Schweinfurt. Das ist eine kreisfreie Stadt in Unterfranken, so zwischen Würzburg und Aschaffenburg ungefähr. Die haben da eine etwas andere Geschwindigkeit vorgelegt. Zugegebenermaßen ist das auch noch ein Forschungsprojekt. Wir haben deswegen heute einen Mitarbeiter der Kläranlage in Schweinfurt, den Herrn Büttner, zu Gast. Und wir wollen uns über diese Prozesse und die Inhalte dieser Anlage von ihm informieren lassen. Wir werden also zunächst ihn befragen über den Ist-Zustand der vorhandenen Kläranlage, um dann über das sogenannte Projekt Nutzwasser zu reden.
Hallo Herr Büttner, danke für Ihre Zeit. Um anzufangen, wäre es ja jetzt gut, Sie würden uns zu Beginn unseres Gesprächs mal eine kurze Vorstellung von sich selber geben, was Sie da tun in Schweinfurt und welche Merkmale Sie über die Anlage uns berichten können.
Hallo Herr Bauer, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ja, zu Beginn vielleicht ein paar Sätze zu mir selbst. Mein Name ist Markus Büttner und ich bin jetzt seit gut 3,5 Jahren bei der Stadtentwässerung Schweinfurt als Umweltingenieur tätig, gelernter Chemielaborant und beschäftige mich jetzt eben mit dem Thema der Spurenstoffelimination bzw. dem Ausbau der Kläranlage um die 4. Reinigungsstufe. Über Umwege sozusagen bin ich auch wieder im Abwasserbereich gelandet, habe zwischenzeitlich auch in der Trinkwasserbranche gearbeitet oder war dort tätig in der Wasserversorgung bzw.
In Schweinfurt, bei den Stadtwerken. Wo waren Sie da?
Nicht direkt in Schweinfurt. Das ist in der Region gewesen, mein Spessart, in der Nähe von Karlstadt, umliegende Gemeinden. Okay.
Gut, dann wissen wir das jetzt. Jetzt geht es ja noch um die Kläranlage selber oder die Abwasserbeseitigung. Ich glaube, so heißt das bei den Stadtwerken Schweinfurt, oder?
Genau, die Stadtentwässerung ist letztendlich getrennt von den Stadtwerken Schweinfurt. Das heißt, die Stadtentwässerung, die kümmert sich um das Thema der Abwasserthematik. Im Gegenzug dazu ist im Prinzip die Stadtwerke für die Trinkwasserversorgung zuständig und natürlich darüber hinaus über die Stromversorgung etc.
Was können Sie uns denn jetzt über diese Anlage eigentlich berichten? Also wie funktioniert sie im Moment und warum gibt es weitere Projekte?
Im Moment so eine typische dreistufige Kläranlage, wie man sie in der Regel kennt. vielleicht auch schon in der Grundschule oder Schule mal besichtigt hat oder das ein oder andere Mal eine Gelegenheit hatte, vor Ort eine Kläranlage zu besichtigen. Also 3 Stufen. Das heißt, wir haben eine mechanische, eine biologische und eine chemische Aufbereitungsstufe, bei der wir eben vor allem die groben Verunreinigungen sowie die Nährstoffe aus dem Wasser entfernen, um die Gewässerverschmutzung, also das abgeleitete Abwasser in den Vorfluter möglichst sauber zu halten und eben ja diese Gewässerverschmutzung möglichst gering zu halten. Wir sind jetzt parallel neben den Projekten auch damit beschäftigt, die Kläranlage aufzubauen, um eine 4. Reinigungsstufe. Und bei der 4. Reinigungsstufe, da spricht man in der Regel eben von einer Spurenstoffelimination, also einfach eine weitergehende Abwasserbehandlung.
Noch eine Frage. Sie erwähnten gerade das Wort Vorfluter. Was ist damit gemeint?
Als Vorfluter bezeichnet man das Gewässer, das das Abwasser nach der Abwasserbehandlung dann aufnimmt. Bei uns in der Region wäre das Fließgewässer Main. Das behandelte Abwasser gelangt dann im Anschluss wieder in den Vorfluter. Also wieder, muss ich vielleicht ganz kurz erklären, wir reden wir so ein bisschen von dem typischen Wasserkreislauf. Also die Stadtwerke Schweinfurt, die ja für die Trinkwasserversorgung zuständig sind, bereiten hier in Schweinfurt das Trinkwasser auf. Und das geschieht auch teilweise durch Uferfiltrat, also auch durch Mainwasser, Flusswasser, das eben über verschiedene Bodenschichten bis hin zu einem Brunnen filtriert. Und nachdem das Wasser dann gebraucht wurde und dann in der Kläranlage wieder aufbereitet wurde, gelangt das Wasser wieder in das Fließgewässer zurück.
Jetzt haben wir also schon mal so einen Überblick darüber, was zu den, sagen wir mal, die technischen Aufgaben dieser Anlage sind. Aber wie wird denn die in ihrer Tätigkeit quasi, in ihrer Funktion beschrieben? Also wie viel Wasser, wie viel Menschen, die da ihr Abwasser dann quasi der Anlage zur Reinigung zur Verfügung stellen. Können Sie dazu was sagen?
Gerne. Natürlich ein paar allgemeine Informationen zur Kläranlage Schweinfurt. Die Kläranlage Schweinfurt ist angesiedelt in der größten Ausbaustufe. Wir haben eine Ausbaugröße von rund 250.000 Einwohner Gleichwerten. Die Stadt Schweinfurt bzw. angeschlossene Umlandgemeinden sind natürlich nicht so groß, um die 250.000 Einwohner Belastung der Kläranlage überhaupt irgendwie auszuschöpfen oder eben zu belasten. Mhm. Aber man spricht immer von Einwohnergleichwerten. Das heißt, wir haben auch industriell und gewerbliche Einleiter, die eben da auch entsprechend ihrer Schadstofffrachten oder eingeleiteten Frachten letztendlich in Einwohnerwerte umgerechnet werden können. Und die Kläranlage Schweinfurt hat mit den angeschlossenen Randgemeinden ungefähr 80.000 bis 85.000 reine Einwohner. Und dann kommen eben viele industrielle und gewerbliche Betriebe, die noch in der Kläranlage als Indirekteinleiter eben Wasser zuführen. Und dann liegen wir so im Schnitt bei einer Belastung um die 140.000 bis 160.000 Einwohner gleichwerten und tendenziell eben dann auch steigend, je nachdem, wie die Produktionen im Betrieb sind.
Welche Herausforderungen sehen Sie denn jetzt für die Kläranlage, jetzt aktuell oder auch in der Zukunft, abgesehen von der 4. Reinigungsstufe? Also gibt es Grenzen, die Sie erreicht haben, trotz dieser Ausbaugröße? Oder was ist der Hintergrund?
Glücklicherweise haben wir mit den hydraulischen oder beziehungsweise mit den Frachten weniger Probleme. Das heißt, wie gesagt, ausgebaut haben wir immer noch ein bisschen Pufferpotenzial, eben Frachten aufnehmen zu können. Herausforderungen, denen wir uns häufig stellen, beziehungsweise jährlich stellen, sind natürlich so saisonal bedingte Produktionsprozesse. Das heißt, wir haben auch angeschlossene lebensmittelverarbeitende Betriebe, die dann zum Beispiel gerade in Kampagnenzeiten, die zum Beispiel eben den Herbst oder Spätherbst abbilden, dann deutlich mehr Frachten eintragen über das Abwasser. Und das führt bei uns schon zu einer Mehrbelastung, aber eine Belastung, die man aufgrund der Anlagentechnik in den Griff bekommen kann. Das sind so diese alltäglichen Herausforderungen, die natürlich für jede Kläranlage in jedem Einzugsgebiet vollständig individuell sein können. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer wieder Herausforderungen. Und auch da, glaube ich, spricht man für viele andere Betriebe auch, dass aufgrund der historischen gewachsenen Infrastruktur einfach auch immer wieder Sanierungen anstehen, Neubau anstehen. Und das heißt, dass wir Projekte verfolgen wie den Ausbau der Kläranlage beziehungsweise die Sanierung der Kläranlage. Überall, wo Abwasser behandelt wird, fällt auch Klärschlamm an. Und diese Schlammbehandlung wird bei uns auch auf neue Beine gestellt. Altersbedingt muss das Ganze eben saniert werden. Und ja, im Gegenzug da oder im Kontrast dazu geht es eben nicht nur um die Sanierung, sondern eben auch um die um den Ausbau der Kläranlage zur Eliminierung dieser Spurenstoffe über die vierte Reinigungsstufe. Und das ist ja letztendlich auch vorgeschrieben über diese neue EU-kommunale Abwasserrichtlinie.
Ich habe noch eine Frage zur Klärung. Also die vorgegebenen Grenzwerte, die sind aktuell einfach einzuhalten. Also das schafft diese Anlage ohne Probleme. Es kommen aber jetzt scheinbar neue Anforderungen hinzu, die Sie gerade angedeutet haben, und die müssten Sie uns mal erklären.
Korrekt. Die bisher geltenden Anforderungen an die Anlage bzw. Grenzwerte, von denen Sie gesprochen haben, die sind ohne weiteres einzuhalten. Teilweise eben auch aufgrund Anlagentechnik möglich, sich für gewisse Grenzwerte einfach niedrig zu erklären. Das heißt einfach, die Grenzwerte von sich aus herabsetzen zu können, um letztendlich Kosten bei der Abwassereinleitung in das Fließgewässer, in den Vorfluter einzusparen. Mhm. Jetzt sehen wir uns konfrontiert mit der neuen Abwasserrichtlinie. Und die gibt letztendlich dann vor, dass eben weitere Inhaltsstoffe aus dem Abwasser entfernt werden müssen. Das heißt, vorher waren es vor allem die gängigen Nährstoffparameter und Summenparameter, also Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor. Und jetzt zielt es auch darauf ab, eben organische Mikroverunreinigungen, also Spurenstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Und das funktioniert über die bisherigen dreistufigen Verfahren nur bedingt gut. Und um die Eliminationsziele zu erreichen, bedarf es eben da weiterer Aufbereitungsstufen.
Also das heißt, das, was Sie jetzt tun, jetzt aktuell und auch in der Zukunft, hat mit einer europäischen Richtlinie zu tun, die aber dann für alle Anlagen gelten wird, ne?
Unter anderem, genau. Also das ist so der Punkt, der uns das dann verpflichtend macht. Bei uns ist das Ganze noch ein bisschen anders gewachsen. Wir sind da sozusagen ein bisschen Frühstarter. Und zwar folgendermaßen, wir beschäftigen uns auch schon im Rahmen von den Projekten, von diversen Projekten eben mit dieser Spurenstoffelimination auf unserer Kläranlage, mit unserem individuellen Abwasser. Und da gibt es jetzt seit einiger Zeit eben auch dieses Sonderförderprogramm des Freistaats Bayern, der sich eben verschiedene Standorte in Bayern herausgepickt hat, bei denen man gesagt hat, die haben eben eine hohe Siedlungsdichte beziehungsweise ein abflussschwaches Gewässer oder eben oder wo beides eben aufeinander trifft. Beziehungsweise, was für Schweinfurt zählt, eben auch noch eine hohe gewerbliche und industrielle Dichte. Das heißt, da treffen vielleicht besondere Schadstoffe oder besondere hohe Belastungen auf ein abflussschwaches Gewässer. Und dementsprechend hat man da im Freistaat Bayern erkannt, dass man dann eben tätig werden muss. Und über dieses Sonderförderprogramm sind wir schon, sage ich, ein bisschen eher gestartet in diese, in diese Planungen und in die Machbarkeitsstudien für so den Ausbau der Kläranlage.
Was bedeutet denn jetzt in diesem nächsten Schritt nach dieser Richtlinie, was bedeutet es für den Ausbau einer vierten Reinigungsstufe? Was macht die anders als die drei Stufen vorher?
Da kommen dann nochmal ganz andere Verfahren zum Einsatz. Vorher, wie schon erwähnt, hatten wir eine mechanische, eine biologische, eine chemische Reinigung. Und jetzt bedarf es weiterer Behandlungsmöglichkeiten. Das können verschiedenste Möglichkeiten sein. Gängig sind Aktivkohleverfahren, oder Ozonierungsverfahren, um dann eben solche kleinsten Schadstoffe noch zu entfernen. Meistens sprechen wir da eben bei diesen Mikroverunreinigungen eben von Medikamentenrückständen oder Industriechemikalien und dergleichen. Häufig ist PFAS auch ein Begriff. Und solche Stoffe kann man eben über diese gängigen konventionellen Reinigungsstufen nicht eliminieren. Und deshalb müssen wir hier einen weiteren Schritt gehen und sagen, wir brauchen neuartige Verfahren beziehungsweise weitere Verfahren, um die zu eliminieren. Und das sind meistens eben Aktivkohleverfahren zur Adsorption dieser Schadstoffe oder eben ein Ozonierungsverfahren, das hilft dann im Prinzip aufgrund seiner oxidierenden Wirkung.
Müssen Sie denn das gesamte Abwasser, ich weiß gar nicht, wie viel das ist am Tag, müssen Sie das gesamte Abwasser so behandeln? Oder darf die Anlage, die Sie da jetzt planen, auch nur einen Teilstrom zum Beispiel aufreinigen?
Wir reden hier von einem Vollstrombehandlungsverfahren. Also das hängt dann immer auch damit ab, dass es muss ein gewisser Prozentsatz der Jahresabwassermenge behandelt werden. Wir reden hier aber von einem Vollstrombehandlungsverfahren. Bei uns sind es dann ungefähr 90% der Jahresabwassermenge.
Was bedeutet das jetzt in Kubikmetern am Tag zum Beispiel?
Wir haben im Schnitt so einen, an Trockenwettertagen haben wir etwa 20.000 Kubikmeter Abwasser, die am Tag der Kläranlage zu- bzw. abfließen. Im Schnitt ist es tendenziell etwas höher natürlich, an Regenwettertagen bis zu 80.000 Kubikmeter, die wir am Tag in die Kläranlage lassen können. Das ist dann die hydraulische Begrenzung sozusagen. Mehr Wasser können wir der Kläranlage nicht zuführen.
Ja, verstehe. Sie hatten dann in unserem Vorgespräch mal erwähnt, dass es natürlich, also Sie sind quasi mit noch einer anderen Aufgabe da in dieses Programm eingestiegen, nicht nur die Qualität der Reinigung zu verbessern, also aufgrund dieser neuen Richtlinie, sondern sie machen auch noch was mit diesem Abwasser, weil das ist ja dann hochgereinigt. Das dann in den Main zu schicken, ist ja vielleicht, könnte einem wie Verschwendung vorkommen.
Genau, also Sie spielen auf das Forschungsvorhaben an. Das Projektvorhaben Nutzwasser. Ja, genau. Da beschäftigen wir uns auch mit dem, mit ähnlichen Prinzipien wie bei der vierten Reinigungsstufe. Das Ganze ist eben auch ein Projekt, das sozusagen uns ein bisschen die Grundlagen geliefert haben für den potenziellen Ausbau der Kläranlage, weil wir da einfach auf unsere, auf unsere vielen gesammelten Daten eben auch zurückgreifen können und auf unsere, Erfahrungen, die wir da jetzt bereits gemacht haben. Bei dem Projekt Nutzwasser handelt es sich um die Wasserwiederverwendung. Das ist, sage ich mal, wie Sie schon erwähnt hatten, eigentlich nochmal so ein bisschen was on top. Wir könnten sagen, das ist die vierte Reinigungsstufe plus. Also wir adden oder wir fügen da so ein bisschen noch oder wir erhöhen dadurch noch ein bisschen mehr die Wasserqualität. Da haben wir dann eben weitere Aufbereitungsstufen zusätzlich zur Adsorption und Oxidation des Abwassers.
Ja, das heißt, die wollen das Wasser eigentlich wieder verwenden, ne? Und da gibt es dann allerdings wohl ganz andere Auflagen, ne? So habe ich das verstanden.
Korrekt.
Können Sie da mal beschreiben, was das also an, also wird das wieder mit diesen Summenparametern, die Sie vorhin erwähnt haben, erklärt oder müssen Sie nachweisen, dass Sie 90%, ich nenne mir jetzt mal einen Stoff, also so ein Schmerzmittel, Diclofenac fällt mir dazu so ein, der muss ja beseitigt werden. Müssen Sie das nachweisen dann, Laboruntersuchungen, dass das geht oder vertraut man der Technik da?
Das muss natürlich immer nachgewiesen werden, auch wenn man der Technik vertraut. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen sortieren, dass wir das vielleicht nicht ganz überspringen. Sie haben jetzt gemeint, genau, Wasserwiederverwendung. Das heißt, das wäre schon schade, ein Wasser, das eben sehr gut aufbereitet ist und das wir vielleicht anderweitig verwenden zu können, verwenden könnten, dann wieder in den Vorfluter zu geben. Gerade in trockenen Regionen wäre das vielleicht sogar unsinnig, dann den Aufwand zu betreiben. Und deswegen haben wir uns das hier in Schweinfurt vor Ort genauer angesehen. Und die angesprochenen Stoffe wie Schmerzmittel und dergleichen, die müssen entfernt werden. Und das sind so ein bisschen die relevanteren Parameter. Also die Summenparameter spielen da auch schon noch eine gewisse Rolle. Da sprechen wir meistens von einem chemischen oder biologischen Sauerstoffbedarf oder dem TOC als gesamtorganischen Kohlenstoff. Aber das sind alles Parameter, die man in der Regel schon über die bereits bestehende konventionelle Kläranlage eben auf das Grenzwertniveau bringen kann. Und bei der Wasserwiederverwendung spielen dann andere Parameter eher eine Rolle. Das heißt, dann kommen wir wieder in den Punkt Spurenstoffe, Medikamentenrückstände, Industriechemikalien. Aber was wirklich wesentlich ist, ist die Betrachtung von mikrobiologischen Parametern. Das heißt, wir schauen uns dann an, gibt es da noch pathogene Keime, die im Abwasser vorliegen? Denn bei einer Wasserwiederverwendung möchte man neben den Spurenstoffen, die nicht verschleppt werden sollen, natürlich auch schauen, dass das Wasser eben weiterverwendet werden kann, dass es eben nicht nachteilig ist für den Anwender bzw. Nutzer.
Wofür wird das Wasser denn dann wiederverwendet?
Da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Im Rahmen des Projektes hatten wir jetzt, vielleicht um da auch nochmal wieder einen Schritt zurückzugehen, sind wir mit dem Forschungsvorhaben Nutzwasser bereits 2021 gestartet und sind mit dem Projekt sozusagen dann auch schon oder haben mit dem Projekt auch schon abgeschlossen. Im Rahmen des Projektes hatten wir neben dem Betrieb der Anlagen, auf die wir später gerne noch genauer eingehen können, haben wir die verschiedenen Wasserqualitäten, die aufbereitet wurden, einfach verwendet, um damit Stadtbäume zu bewässern, Gemüsekulturen, aber auch Wechselflorflächen, das heißt Zierpflanzen, sind mit den verschiedenen wiederaufbereiteten Abwässern bewässert worden. Was da natürlich wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass sowohl die Pflanzen begutachtet wurden, das Wasser regelmäßig und umfangreich untersucht wurde und auch die verschiedenen Bodenqualitäten überprüft wurden.
Das heißt, eigentlich ist das eine Sparmaßnahme, denn wenn Beregnung bzw. Bewässerung erforderlich ist, aufgrund der klimatischen Veränderungen, die man ja nicht mehr ignorieren kann, dann sparen Sie Grundwasser, ne?
Korrekt. Das kann gerade in eben trockenen Regionen, da zählt eben auch die Fränkische Trockenplatte dazu, kann das durchaus zielführend sein, dass das eine Maßnahme ist, wie man dem Klimawandel begegnet und im Prinzip einfach eine Schutzmaßnahme sein, beziehungsweise auch eine Maßnahme sein, wie man seine Klimaziele realisieren möchte, gerade wenn man sich bedenkt oder wenn man bedenkt, dass eben auch die Begrünung von Innenstädten gerade so Hitzeinseln einfach wieder abkühlen kann, dann bietet sich's eben an, vielleicht auch da auf alternative Ressourcen zurückzugreifen und eben weg vom Grundwasser, weg vom Trinkwasser zu kommen, sondern zu sagen, bevor wir das Wasser in den Vorfluter geben und das sozusagen dann der Region verloren geht, können wir stetig oder kontinuierlich anfallendes Abwasser an der Stelle einfach wiederverwenden und der Region erhalten.
Leuchtet völlig ein. was mir dazu allerdings noch einfällt, das ist jetzt mehr so ein Gedankengang, der hier aus dieser Region kommt, also bei Darmstadt sind wir ja. Da gibt es ja massive Probleme mit der Bewässerung im Wald. Also Schonungen haben einfach einen Wassermangel und das in den ersten Jahren. Man könnte auf die Idee kommen, aufgereinigtes, also so hoch aufgereinigtes ehemaliges Abwasser, das ist es dann ja nicht mehr, das ist ja Nutzwasser, wie Sie es ja nennen, dass man das für solche Zwecke ja benutzen kann, aber dann müssen sehr viel Rohre verlegt werden, denn so ein Auto fährt vielleicht mal 5 Tonnen Wasser und das sind ja gerade mal 5 Kubikmeter, das ist ja irgendwie nichts eigentlich. Wie kann das bei Ihnen funktionieren, wenn Sie da eine Anlage haben und die Stadt hat ja eine relativ große Fläche? Wie kriegen Sie denn das Wasser dahin?
Korrekt. Das sind wieder mehrere Punkte, auf die wir ich hoffentlich alle eingehen können. Und ich hoffe, ich vergesse da auch keinen. Der eine Punkt ist, Sie haben es schon angesprochen, Es ist auch eine finanzielle Einsparung. Das ist immer so ein Thema, das muss natürlich gesamtheitlich betrachtet werden. Das hängt natürlich dann auch immer vom Scale, also ja, von der Anlagengröße ab. Je größer eine Anlage ist, je mehr Umsatz gemacht wird, je mehr Wasser aufbereitet wird, desto ökonomischer ist das Ganze dann letztendlich auch oder kann ökonomischer dargestellt werden. Das macht es dann auch nicht immer ganz so einfach. Und die Infrastruktur muss passen, Sie haben es angesprochen. Also das Wasser, neben der Wasserqualität, was auch ein ganz großes Thema ist, ist natürlich immer der Blick darauf zu werfen, wie kann man das Ganze finanziell auf vernünftige Beine stellen. Und da gibt es im Prinzip auch für unsere Region bzw. die Stadt dann immer wieder Überlegungen, die man anstellt, wie man so ein Wasser dann letztendlich auch verteilen kann. Idealerweise bietet sich natürlich so eine Wasserwiederverwendung gerade dort an, bei Kläranlagen, bei denen eben ja wasserbedürftige Flächen auch in der Umgebung liegen und nicht erst am anderen Ende der Stadt oder zwei Ortschaften weiter, weil Sie haben es schon angesprochen, wir brauchen dafür dann auch wieder eine separate Infrastruktur und die ist meistens nicht ganz so kostengünstig zu verlegen. Das heißt, da muss man mal gucken, gibt es Alternativen, wie können wir vielleicht Wasser transportieren und bestehende Infrastruktur verwenden. Leider, wie immer, keine Musterlösungen, sondern da muss man die Einzelfälle, sage ich mal, immer individuell betrachten. In Schweinfurt haben wir glücklicherweise in der Nähe ein paar Flächen, die man mit so einem, wie wir es jetzt bezeichnen, wieder aufbereiteten Abwasser, also Nutzwasser, bewässern könnten. Ist aber weiterhin Zukunftsmusik, das heißt, es gibt potenzielle Planungen, aber das Ganze ist, wie gesagt, kurzfristig nicht umzusetzen.
Ja, naja, es ist einfach ja auch erstmal ein Forschungsprojekt, ne? So habe ich das verstanden. Also Sie planen da jetzt ja nicht eine Anlage, die also in 2 Jahren in Betrieb geht, sondern Sie sind noch mit Untersuchungen beschäftigt, richtig?
Genau, aktuell sind wir tatsächlich noch mit Untersuchungen verschiedenster Art beschäftigt, hatten auch in dem ersten Teilprojekt sozusagen schon diverse Untersuchungen und Erfahrungen gemacht. Jetzt möchte ich da noch mal ein bisschen zu ausholen, um so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Hörer auch noch mal abzuholen, dass wir hier immer von 2 verschiedenen Themen sprechen, nämlich einmal von der 4. Reinigungsstufe, die verpflichtend ist für große Kläranlagen, eben auch für die Stadtentwässerung Schweinfurt. Und da beschäftigen wir uns rein mit der Spurenstoffelimination. Und einmal das andere große Thema ist die Wasserwiederverwendung, bei der die Spurenstoffelimination auch ein Teilaspekt ist, aber nicht alles ist.
Ja, verstehe.
Denn bei der Wasserwiederverwendung spielen ja dann auch noch die mikrobiologischen Parameter eine große Rolle oder eine essentielle Rolle. Das Schöne dabei ist, dass wir mit dem Ausbau der Kläranlage auf die 4. Reinigungsstufe aber dann schon wieder einen großen Schritt in die Richtung machen, in die Richtung der Wasserwiederverwendung machen. Da wir Wasserqualitäten oder die Abwasserqualität so verbessern, dass wir der Wasserwiederverwendung schon sehr nahe kommen.
Ah ja, ja. Also die Frage war ja jetzt, sagen wir mal, zwar nicht beantwortet, aber sie ist bestimmt Teil des Projektes, denn Sie müssen ja mit dem aufgereinigten Wasser, der ist ja dann ein Wertstoff. Das ist ja dann kein Abwasser mehr, sondern damit kann man ja was machen. Man kann das sogar auch wieder verkaufen. Da muss man aber tatsächlich sehr viel Investitionsvolumen annehmen, damit, also bei, was haben Sie gesagt, in Starkregenfällen 80.000 Kubikmeter am Tag, also wenn Sie die alle aufreinigen, wo das dann alles hin soll, das ist also rätselhaft. Aber jetzt gibt es noch einen Punkt dabei, der ja, glaube ich, eigentlich immer alle Hörer interessiert. Diese Stadtentwässerung gehört zu diesem im weitesten den Begriff Daseinsfürsorge, der von den Kommunen erbracht werden muss. Die wiederum müssen dafür ihre Gestehungskosten von ihren Kunden wieder einholen. Das heißt, alles, was sie da tun, wird natürlich ein Kubikmeter Abwasser nicht billiger machen, sondern das Gegenteil ist zu vermuten, ne? Sind denn in diesen Untersuchungen, in Ihrem Projekt bereits solche Aspekte schon, also gibt es da betriebswirtschaftliche Überlegungen dazu oder forscht man eigentlich nur über die technische Funktion?
So, das war sehr umfangreich. Da muss ich jetzt auch mal wieder sortieren. Vielleicht nochmal auf den Punkt, um auf Ihren Punkt von Anfang zurückzukommen. Diese 80.000 Kubikmeter, die werden dann über diese vierte Reinigungsstufe aufbereitet. Und in der Regel würde man sowas dann dementsprechend gestalten, dass man nur noch einen Teilstrom, den man dem Vorfluter wieder zuführen würde, dann letztendlich auch wieder für die Wasserwiederverwendung aufbereiten würde. Das heißt, auch wenn ein Vollstrom behandelt wird für die vierte Reinigungsstufe, und das ist ja gesetzlich verpflichtend, so müsste man auf dem anderen Gebiet der Wasserwiederverwendung vielleicht nur einen Teilstrom dafür zur Verfügung stellen. Zum Beispiel 10, 20, 25% der Jahresabwassermenge. Und dementsprechend auch weniger Einfluss auf den Vorfluter nehmen. Das andere Thema ist die Wirtschaftlichkeit. Und beim Thema der Wirtschaftlichkeit, das ist auch schon betrachtet worden. Da habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Zahlen mehr im Kopf, weil das ist auch immer relativ schwierig zu betrachten. Vielleicht, wenn wir dann noch auf die Technik gehen. Es hängt immer davon ab, welche Technik eingesetzt wird, in welcher Ausbaugröße und wie kann das Ganze denn umgesetzt werden. Wenn ich jetzt überlege, dass wir eine vierte Reinigungsstufe aufbauen, dann ist das alles eben, wie Sie auch erwähnt hatten, von Seiten der Gebührenzahler finanziert. Das heißt, das ist die Abwasserqualität, die wir aufbereiten müssen, um das Wasser wieder in den Vorfluter zu geben. Die Wasserwiederverwendung ist ja nicht mehr, wie Sie es jetzt gesagt haben, diese Daseinsfürsorge, sondern das ist nicht mehr die Aufgabe der Stadtentwässerung, Wasser zur Wiederverwendung zur Verfügung zu stellen, sondern da gehen wir eigentlich über dieses Aufgabengebiet hinaus und das Wasser müsste dann wiederum veräußert werden und müsste der Anwender, der Nutzer dieses wiederverwendeten Abwassers bezahlen. Aber das Schöne dabei ist, da spielt jetzt im Prinzip diese Richtlinie mit der Verpflichtung für die vierte Reinigungsstufe auch wieder positiv mit rein, denn dadurch ist die Abwasserqualität schon sehr gut und der Abstand bzw. der Aufwand, um wie wir es jetzt nennen, unser Nutzwasser zu generieren, ist dann verhältnismäßig viel kleiner, als das ist, wenn ich nur eine dreistufige Kläranlage habe.
Es waren noch zwei Fragen übrig, die mit der Finanzierbarkeit eigentlich zu tun haben. Das ist jetzt ein bisschen eine Frage, die möglicherweise über Ihren Aufgabenbereich weit hinausgeht. Sie hatten zwei Zahlen genannt vorhin. Das war die Zahl der Menschen, der tatsächlich lebenden Menschen, die ihr Abwasser in die Kanalisation entlassen, die gereinigt werden. Ich glaube ungefähr 80.000 oder so. Haben Sie so eine Zahl gesagt? Okay. Aber die gesamte Anlage hat Einwohnergleichwerte, die sind ungefähr das Dreifache.
Ausgelegt, genau. Ausgelegt.
Ja.
Okay. Tatsächliche Belastung ist ungefähr das Doppelte. Der Einwohnerwerte.
Ja, das heißt, diese, wenn es also das Doppelte ist, ist jetzt erstmal egal. Das ist dann aber der Anteil, der aus der Industrie kommt.
Richtig, richtig. Das ist ein Großteil
Genau. Und das, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber wenn ich das richtig sehe, gibt es da so einen Kugellagerhersteller, SKF oder so ähnlich. Also überhaupt ist diese Region ja mit Industrie gut sozusagen versorgt, die auch einen erheblichen Anteil an schwierigen Stoffen in diesem Abwasser machen, so wie Krankenhäuser zum Beispiel ja auch ein Problem darstellen, die sind nicht ganz so groß. Wie wird denn dieser Aufwand, den Sie jetzt treiben, um diese Stoffe da rauszukriegen, wie wird denn der zurückverfolgt? Ändern sich dann gleichzeitig zum Beispiel die Emissionsgrenzen für diese Industrien oder muss das alles sozusagen immer der normale Mensch mit seinen Abwasser- und Trinkwassergebühren bezahlen?
Es kann sehr problematisch sein, je nachdem, welche Industrien in unsere Kläranlage einleiten. Das sind unter anderem große industrielle Betriebe, die bei uns angeschlossen sind. Und da existieren aber auch noch viele andere kleine, die natürlich ein ganz anderes Abwasser in die Kläranlage ja einspeisen, ja, als ein Haushalt, als kommunales Abwasser. Und die werden auch alle unsererseits überwacht. Das heißt, die haben teilweise auch schon ja Abwasseraufbereitungsanlagen in ihren Betrieben, um ja gröbere Verschmutzungen oder Verunreinigungen dort schon zu eliminieren, können aber nicht alles eliminieren und sind als Indirektanleiter ja alle an die Kläranlage angeschlossen. Das heißt, es gibt keinen industriellen Großbetrieb, der sein Abwasser so aufbereitet, dass das direkt in den Vorfluter einleitet, unabhängig von der Kläranlage, sondern die sind alle eben bei uns angeschlossen. Und ja, da sprechen wir dann von Stoffen, die man bislang ja noch nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben gesagt, die konventionelle Reinigung hat sich beschäftigt mit Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor. Und das Ganze eben als erfasste Summenparameter unter gewisse Werte zu drücken oder so aufzubereiten, dass eben diese Grenzwerte eingehalten werden können. Und jetzt kommen wir ja in andere Dimensionen. Jetzt reden wir ja von Stoffen, die wir nachweisen können, die vorher aber noch nicht so auf dem Schirm waren. Und diese Spurenstoffe, die jetzt in die Kläranlage kommen, die müssen eben im Rahmen oder mit dieser vierten Reinigungsstufe einfach eliminiert werden oder aus dem Abwasser entfernt werden. Und da bleibt jetzt erstmal zu diskutieren, wenn diese vierte Reinigungsstufe kommt, wie werden industrielle Betriebe da mit herangezogen. Also da sind wir auch im engen Austausch. Und wir müssen uns da einfach auch klar sein, dass das für uns eine Mehrbelastung ist. Sowohl finanziell als auch einfach technisch der Aufwand. Und da muss man einfach gucken, dass wir auch vielleicht hier im Rahmen neuer Abwassersatzungen einfach sich überlegt, können wir da gemeinsam mit den industriellen Betrieben einfach schon Vorreinigungen durchführen. Weil es kann nicht sein, wie Sie angesprochen haben, dass eben der Gebührenzahler auf Kosten hängen bleibt, die vielleicht gerade End of Pipe noch mal teurer sind, weil wir haben ja das Problem, dass zu dem Zeitpunkt die Konzentrationen noch mal geringer sind als im industriellen Betrieb vor Ort und wir trotzdem diese Konzentrationen um 80% verringern müssen. Das heißt, der Aufwand wird am Ende dieser Kette natürlich immer größer. Und auch da sind wir, wie gesagt, im Austausch mit industriellen Betrieben und da bleibt es eben wie für jede Kommune auch einfach Lösungen zu finden, dass wir im Prinzip das Abwasser schon nicht End of Pipe, sondern gleich zu Beginn schon etwas von der Belastung her reduzieren können.
Ja, verstehe. Ja, dann gäbe es noch einen Moment für mich jedenfalls, eine letzte Frage von in unserem Gespräch. Da es ja jetzt ein Forschungsprojekt ist, immer noch mit der TU München, glaube ich, da gibt es ja Perspektiven. Also wie lange wird das noch laufen? Ich glaube, das ist ja schon die zweite Auflage dieses Forschungsprojektes, meine ich gelesen zu haben. Das hat ja dann irgendwann mal aufgrund der Förderbedingungen auch ein Ende, vielleicht nach 3 Jahren. Und dann ist die Frage, ob die Regierung von Unterfranken oder die von in München dann sagt so, und jetzt haben wir genügend Material zusammen, jetzt können wir eine Anlage planen. Wie können Sie da ungefähr mal die Perspektiven so schildern?
Okay, da versuche ich wieder so ein bisschen auszuschweifen, um das alles nochmal so ein bisschen mitzunehmen. Gestartet, habe ich ja schon erwähnt, mit dem Nutzwasserforschungsvorhaben sind wir 2021. Das war gefördert vom Bund, damals vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das müsste jetzt BMFTR sein, ist jetzt auch wieder umbenannt. Und sind jetzt 2024, also im vergangenen Jahr in das Teilprojekt 2 sozusagen gestartet. Das beschäftigt sich dann eher so mit Nutzwasser für die städtische Bewässerung. Das heißt, das war so Step 2, den wir gehen. Das ist ein Forschungsprojekt, das über den Freistaat Bayern gefördert wird. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Projekte, die aber ja im Großen und Ganzen eigentlich eine ähnliche Perspektive haben mit der Wasserwiederverwendung. Und die Ergebnisse und Erfahrungen, die wir daraus ziehen und die wir auch immer mittlerweile noch generieren, die helfen vor allem bei der Wasserwiederverwendung einfach einen Gesetzgebungsrahmen zu schaffen. Das heißt, für die Wasserwiederverwendung gibt es ja im Moment noch keine Gesetzgebung in Deutschland. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile im Gelddruck von der DWA ein technisches Regelwerk. Das beschäftigt sich mit der Wasserwiederverwendung und viele der gesammelten Ergebnisse, nicht nur unseres Projektes, sondern eben bundesweiter Projekte, können da oder finden da im Prinzip auch Ansprache beziehungsweise geben da ihren Input, dass wir einen einheitlichen Rahmen schaffen können, der einerseits eine adäquate Wasserqualität dann zur Verfügung stellt, andererseits das eben auch irgendwo praktisch umsetzbar machen lässt, weil mit die Auflagen, die können noch so hoch sein. Die Frage ist, je größer die Auflagen sind, ist die Frage, wer setzt es dann noch um? Ist es dann überhaupt noch realistisch, das Ganze in die Praxis umzusetzen? Und ich glaube, da ist jetzt schon ein ganz guter Weg bestritten worden, dass wir sagen, okay, mit den Ergebnissen, die jetzt generell in den ganzen Forschungsvorhaben erfasst wurden, können wir letztendlich da das Ganze ein bisschen füttern mit Material und können da eben die Gesetzgebung auch weiter vorantreiben im Zuge der Wasserwiederverwendung.
Ja, gut. Also vor 2030 wird es nichts, ne? Mit einer sozusagen gebauten Anlage, die dann in den Regelbetrieb geht.
Ich kann, genau, da würde ich gerne noch mal ganz kurz, das ist der Punkt, auf den ich gar nicht eingegangen bin, auf eine Anlage sozusagen, die wir bauen könnten, die das Ganze dann sozusagen praxistauglich macht.
Ja.
Es ist letztendlich relativ, in Anführungszeichen, relativ einfach umzusetzen. Das wäre der Ausbau einer vierten Reinigungsstufe, so wie es jetzt bei uns vorgesehen ist. Bei uns mit einem Kombinationsverfahren aus Ozonung und Aktivkohlefiltration. Das heißt, wir schalten über die Ozonung und Aktivkohlefiltration die ganzen Spurenstoffe ab. Ein Großteil der Spurenstoffe, also deutlich über den 80%. Und haben gleichzeitig noch die Möglichkeit, über das Verfahren der Ozonierung, sehr stark reagiert. Das Ozon wirkt sehr oxidierend und kann neben der Entfernung der Spurenstoffe eben auch noch teilweise eine Desinfektionsleistung erbringen. Das heißt, wir kommen da auch schon wieder in den Punkt, mikrobielle Parameter können damit teilweise auch eliminiert werden. Und in der Regel wird es dann ausreichend, einen Teilstrom des Ablaufs der Kläranlage dann noch über eine UV-Desinfektion zu schicken. Und das ist ja jetzt auch dann nicht mehr so unüblich. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir das nicht, Stand der Technik ist vielleicht übertrieben, aber es ist nichts Neuartiges. Wenn ich an die Kläranlagen in München denke und wir die Isar haben als Badegewässer, dann ist es ja da schon der Fall, dass eben der Ablauf der Kläranlage eben mit eine UV-Anlage desinfiziert wird, einfach um die Badegewässerqualität einhalten zu können. Und die vierte Reinigungsstufe sind ja jetzt auch, wie gesagt, in Bayern durch das Sonderförderprogramm ist man da jetzt auch mit großen Schritten auf dem Vormarsch, ist aber dann tatsächlich im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, ist man da vielleicht ein bisschen hinten an. Die sind da schon ein bisschen weiter. Aber es sind jetzt auch Verfahren, die, sage ich mal, bekannt sind. Also es ist jetzt nichts, wirklich Neuartiges. Die Frage ist im Prinzip eigentlich nur, wie kann so eine Wasserbieterförderung umgesetzt werden? Und da ist vor allem der Gesetzgebungsrahmen und auch das Regelwerk, das jetzt eben auf dem Weg ist, ausschlaggebend.
Dann haben wir da mal einen großen Bogen gespannt. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Wir haben eine Menge erfahren, das hängt, glaube ich, auch mit dem Anschlussprojekt dieser Nutzwasserverwendung zusammen, weil das ist, glaube ich, das wirklich Neue daran, ne? Denn also auch in Hessen gibt es nicht viele, aber ein paar Anlagen, die jetzt die vierte Reinigungsstufe umsetzen wollen. Aber da wird immer in den Vorfluter eingeleitet und damit ist es eigentlich verloren. Und Sie wollen noch mal einen kleinen Umweg einbauen. Das ist eine spannende Neuigkeit. Ich bedanke mich sehr, Herr Büttner. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Jetzt gucken wir mal, dass wir daraus eine Datei kriegen, die wir hochladen können. Ne?
Ja. Nee, danke schön für die Einladung. Und vielleicht ergibt sich ja zukünftig dann, vielleicht ergeben sich zukünftig ein paar Neuigkeiten und ein paar weitere Inputs und man kann das Ganze vielleicht nochmal wiederholen.
Gerne.
Mit einem größeren Update.
Ja, prima. Herzlichen Dank. Und dann schönes Wochenende.